Herzlich willkommen zu unserem Datengarten Nummer 55. Wir haben schon einige geschafft. Heute ist Sarah bei uns. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, auch mit dem Z am Anfang. Mhm. Und sie erzählt uns was, wie es hier schon steht, über Daten und Technologien in internationaler Entwicklungszusammenarbeit. Klingt ja, sehr kompliziert, langer Titel.
Sind lange Worte.
Und ich denke, wir sind alle sehr gespannt auf was jetzt kommt. Ja. Wie sieht's aus mit Fragen? Dürfen die zwischendurch gestellt werden?
Lieber am Ende.
Dann lieber am Ende. Wenn ihr dann Fragen habt, bitte kurz Bescheid geben, dass wir das Mikro rumgeben können. Damit auch die Leute im Stream, hallo übrigens, und im Recording dann eure Fragen mitbekommen. Dann einen schönen, ermutigenden Applaus für Sarah und wir freuen uns sehr.
Danke. Cool. Hi, mein Name ist Sarah. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich werde ein bisschen sprechen über, wie es steht da, Daten und Technologie in internationaler Entwicklungszusammenarbeit. Also erstmal über mich. Ich interessiere mich ganz viel in die Beziehung zwischen Macht und Technologie. Und deswegen bin ich zu internationaler Entwicklungszusammenarbeit. Traditionellerweise, das ist, wenn reiche Länder gibt Geld zu arme Länder für verschiedene Dinge. Und ja, so ein bisschen Kontext zu geben über die, und es gibt ganz viele Technologieprojekte am Moment in internationaler Entwicklungszusammenarbeit, aber meine Meinung ist, dass sie verstehen nicht so gut, wie Technologie passiert. Also ich werde ein bisschen von meinen Bedenken teilen und ja, ein bisschen an das überreden. Also erstmal die Machtungleichgewichte. Von Natur aus sind die Projekte sehr unterschiedlich, weil besonders in humanitäre Hilfe, weil gibt's Leute, die sind gefährdete Bevölkerungsgruppen und ja, sie brauchen Hilfe für viele Dinge, Wasser, ein Haus, Essen, und dann man kommt mit Technologieprojekte oder mit die Antworten zu all diese Probleme. Und das macht Themen wie Zustimmung sehr, sehr, sehr schwer in diese Projekten. Nächste, verschiedene Perspektiven. Ich sehe eine Ente, vielleicht jemand anderes sieht einen Hasen. Und ja, es ist immer schwer zu wissen, weil normalerweise sind die Projekte in internationaler Entwicklungszusammenarbeit in ein Land, die Organisation, die macht dieses Projekt, kommt aus einem reichen Land mit vielleicht einer verschiedenen Kultur, als wo die Projekt eigentlich ist. Und dieselbe Problem mit verschiedenen Wertvorstellungen. Das ist nicht ein Problem, sondern das kann auch sehr, sehr schön sein. Aber für die Technologieprojekte, das kann vielleicht schwer sein. Dass die Benutzer von diesen Projekten oder von dieser Technologie sind gefährdete Bevölkerungsgruppen. Und das heißt, dass man kann nicht so wirklich ein neues Experiment machen, weil sie sind so schon in einer sehr, sehr, sehr schwere Situation. Also man muss sehr viel versorgen, dass die Projekt funktioniert, dass die Technologie hat nicht schlechte Konsequenzen. Ich wollte ein bisschen über ein paar Trends, die ich sehe, in die Sektor sprechen. Erstmal Privatsektorbeteiligung. Zum Beispiel danach die Erdbeben in Nepal in 2015 gab es viele Beantwortungen von die Privatsektor. Zum Beispiel Digital Globe hat hohe Auflösung Satellitenbilder verfügbar gemacht. Und sie waren die Erste mit diese Bilder. Und das war sehr, sehr hilfreich zu die, zum humanitäre Hilfe. Google hat die Person Finder aktiviert. Und das war für Leute, die wissen nicht, wo jemand war. Und dann, sie könnten in Google sagen, hey, ich suche diese Person. Und dann eine Person in Nepal könnte sagen, ich bin hier, ich bin okay, kannst du alle meine Familie oder jemand, die sucht mich, sagen, dass ich okay bin. Und das war auch ein Service, ein sehr, sehr wichtiger Service, wo Google war die erste und fast die einzige für diesen Service. Und dieselbe mit Facebook, du könntest da sehen, Wer von deinen Freunden war letztens in Nepal und auch sagen, hey, bist du okay, sehr, sehr automatisch. Und du könntest sagen, wenn du warst, zum Beispiel hatte Freunde und Familie in Bangladesch, das war ziemlich näher, du könntest sagen, ich bin in Bangladesch, ich war näher, ich bin okay, aber. Und das war, ja, das hat es viel einfacher gemacht zu sehen, wie alle war und wie geht's deine Freunde und deine Familie und so, aber ich fand das ein bisschen, ich fand das sehr interessant eigentlich, dass die Privatsektor war die besten für diese Service, die sind so wichtig. Und letztens Twilio hatte, sie sind ein, du könntest kostenlose Anrufe machen nach Nepal für, ich glaube, 2 Monate danach. Und ja, ohne das könnte viele Leute nicht, keinen Kontakt haben mit die Familie oder Freunde und so. Aber eigentlich viele Companies, also nicht nur in Notfallsituationen, aber viele Companies machen das als Corporate Social Responsibility. Und wir sehen das, zum Beispiel diese ist von der Telekom Italia Gruppe. Und viele, zum Beispiel Orange in Senegal macht ein großes Ding mit die Telekoms-Daten über Data for Development. Und sie geben alle die anonymisiert Daten für Hackathons und für Forschung und Sachen. Und für die Companies, für die Privatsektor ist das eigentlich, sie können sagen, hey, wir machen etwas Gutes. Und vorher, das war ohne Technologie, die Corporate Social Responsibility war ein bisschen anderes, aber jetzt ist das sehr einfach, aber auch vielleicht ein bisschen gefährlich. Nächster ein Trend, wo es gibt ganz viele Technologie am Moment im Sektor, ist Identifizierung. Hier ist ein Tweet von, ich glaube jetzt von 2014. Die UNHCR, die kümmern sich mit Flüchtlingen überall in die ganze Welt. Sie benutzen jetzt ganz, ganz viele biometrische Technologie. Sie haben gerade einen neuen Vertrag mit Accenture für die nächsten 3 Jahre, dass sie würden biometrische Technologie haben in alle die Flüchtlinge-Camps in die ganze Welt. Und ja, sie haben Iris-Erkennung, Fingerabdrücke, fast alle. Und das ist, ja, sie sagen, das ist sehr hilfreich, weil mit die biometrischen Daten kann man viel, es ist viel einfacher für Leute, die haben kein Documents, wenn sie mussten sehr schnell los von die Häuser gehen. Und zum Beispiel, wenn sie wollen die Familie finden, ist es viel einfacher. Und dann, man hat eine große Database von all die Leute, die sind in einem ziemlich großen Flüchtlingscamp. Und die Leute, die arbeiten bei der UNHCR, sagen, dass, ja, das hat viel Zeit gesperrt, weil vorher mussten sie alle mit Hand machen oder mit Name und dann vielleicht verloren jemand etwas und das war schwerer. Aber jetzt, ja klar, gibt's viele Probleme mit dieser Technologie. Und das ist ein Projekt, das ich habe letzte Woche gefunden von, ich glaube, Yahoo Labs, dass sie wollen alle Smartphones als biometrische Scanner haben. Also das ist mit, weil die Kamera ist nicht so gut oder die Qualität von die Technologie in dein Smartphone ist nicht so gut wie ein echter Iris-Scanner. Das ist mit die Kontors von dein Ear. und du kannst einfach mit, alle kann ein Smartphone als Biometric Scanner benutzen. Und letzten in Kommunikation. Das ist sehr ja, also das ist ein Beispiel von, wie die Organisationen, die machen internationale Entwicklungszusammenarbeit, kann mehr Informationen geben zum Leute über die Aktivitäten, die sie machen, also eher Transparenz. Und das ist ein Beispiel von einem Data Portal von England. Hier ist eine von die BMZ, wo man sehen kann, was sind die Aktivitäten und du kannst auch sehen, in welche Länder, was sie machen, welche Sektoren und so. Aber es gibt immer die Probleme, dass manchmal die Data Portals sind nur Bubbles und die Leute, die müssen auf diese Projekten arbeiten, sie wollen etwas Schönes und für Transparenz haben im Internet, aber eigentlich eine Sache, wieso, das ist von die African Development Bank, und das heißt Map Africa und das soll viel Information geben über was sind die Aktivitäten in Afrika, aber eigentlich man sieht nicht so viel da. Das hilft jemand nicht und das hat viel Geld gekostet. Andersrum gibt es auch Social Media. Viel Organisationen benutzt jetzt Social Media. Und das ist ein Beispiel von vorletztes Jahr. Die Refugees at Refugees, oder er ist der Chef von die UNHCR, die arbeiten mit Flüchtlingen. Er hat das getweetet, zu sagen, dass die kleine Kind hat, er war ja temporarily separated von seiner Familie. Aber eigentlich ein Journalist da hat gesagt, dass die Familie war nur hinter. Also sie war nur 10 Meter von das Bild. Und das war ein bisschen irreführend, würde man sagen. Und das Tweet war sehr, sehr populär. Und alle haben gesagt, oh, vielen Dank, das ist sehr gut, dass die UNHCR sind da. Und das hilft ganz viel. Und dann dieser Journalist hat gesagt, hey, ich bin da. Und die haben auch ein Foto genommen von dieselbe Kind mit der Familie hinter. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben temporarily gesagt. Also für die, ja, also das war, ja. Es ist immer schwer. Und dann die Thema Zustimmung. Wenn man sagt zu einem Flüchtlinge, die hat ganz lange gelaufen und die versteht vielleicht nicht, die hat vielleicht nie die Internet benutzt, nie Twitter benutzt, und dann man sagt, hey, kann ich ein Foto nehmen für Twitter? Klar würden sie ja sagen, wenn dieselbe Person wird Wasser und Essen und alle geben. Alle wird ja sagen. Also das ist ein Thema von die Machtungleichgewicht, das wir haben schon gesprochen. Also ja, ein bisschen von meinen Bedenken. Also erstmal Hype. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Beispiele, und wenn ich habe die Forschung für diese Slide gemacht, das war ein beeindruckend eigentlich. Data brings everything. Das hat alles so viel Beispiele gehabt über wie gut Data und Technologie ist, oder nur Data, wie Data alleine kann alle machen. Und ja, man sieht da, wow. Und dann Nützlichkeit. Also sie sind echte Beispiele von Hackathons, zum Beispiel Hacking for Hunger, Food Hackathon, Sanitation Hackathon, Hack the Climate, Hack für Tomaten. Und das ist, wo die Geld geht von, also ein bisschen, hoffentlich nur ein kleines bisschen, von die Geld geht von dieser internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist, ja, sehr gut gemeint, aber ich würde fragen, was sind die echten Outputs danach? Was kann man machen mit einem Hackathon gegen Climate Change? Nicht so viel. Das fand ich nur schön, weil Hackathons sind interest over time. Sie sind sehr popular im Moment. Ein Beispiel von einem Projekt, das war, also Versagen, war, ich weiß nicht, ob ihr kennt schon, One Laptop per Child. Ja, also das war ein Projekt, die wollten ein günstiger Laptop geben zu alle Kinder. Und sie haben ganz viele gemacht. Das sollte nur $100 kosten, aber eigentlich, das war nicht wahr. Die haben das zum Beispiel in Uruguay. Alle Kinder haben eine von diesen Laptops. Aber sie haben gar nichts gemacht mit der Lehre. Nur Kinder, alle die Kinder haben ein Laptop. Und dann die Idee war, dass sie gehen in der Schule und dass sie benutzen diese Laptop. Und sie können alle machen von einem sehr jungen, ja, wenn sie sehr jung sind. Aber die Lehre hatte keine Ahnung, wie man macht eine Klasse mit einem Laptop, wieso. Und die Laptops hat nicht so gut funktioniert. Und dann nach 2 Jahren gab's niemand zu sagen, hey, das ist, was du machen musst. Das war nur ein als Anfang von Projekt gedacht, hey, ja, wir haben einen Laptop für alle Kinder. Ist das nicht geil? Aber ja, das hat wirklich nicht, leider nicht funktioniert, aber das war eine schöne Idee. Aber ja, und ich finde das ein gutes Beispiel von, wie man dachten könnte, dass Technologie hat alle die Lösungen von alle die Probleme in die ganze Welt, aber eigentlich nicht wirklich. Ein anderes Bedenken, das ich habe, ist, dass Datenkenntnisse fehlen. Wirklich. In dem Projekt, wo ich für die letzten 2 Jahre gearbeitet habe, das heißt School of Data, wir haben ganz viele Workshops gemacht mit Zivilgesellschaft und Journalisten über Data Literacy, Datenkenntnisse. Und alle, die erste Frage ist immer, wie macht man eine Data Visualization? Aber das heißt, dass sie sind, ja, das ist sehr einfach, zu ein schlechte Visualization zu machen und vielleicht nicht die Wahrheit zeigen, zum Beispiel hier. Die nächsten, und ich finde dieses Zitat ziemlich traurig, ich weiß nicht, ob ich lesen kann, At least I have an identity now, I exist. Und das ist von einem Flüchtlinge, der hat eine biometrische Identifizierungskarte bekommen. Und das war die erste Mal, dass er hatte etwas Offizielles zu sagen, dass er eine Person ist. Und das ist so traurig. Und dann die Antwort danach war auch sehr interessant, weil alle auf Twitter hat gesagt, wow, gratuliere, das ist ein tolles Projekt. Aber eigentlich für die Flüchtlinge, diese Karte zu haben, heißt, dass sie haben viel mehr Rechte und dass sie können Wasser haben und sie können in diese Flüchtlingscamps leben und so. Und jetzt haben wir diese schlechte Beziehung zwischen, wenn man hat eine Karte, wenn man alle die biometrischen Daten gegeben hat, man hat Access oder Zugang zu alle, das man soll eigentlich nur haben als Mensch. Nächste Doppelmoral. Vielleicht kennt ihr auch alle internet.org, das ist ein Projekt von Facebook und sie haben diese schönen Ziele, dass alle Leute in die ganze Welt soll auf die Internet gehen. Das ist nicht schön. Und in Deutschland zum Beispiel, in Europa, wir sagen alle, dass das ist gegen Netzneutralität und dass das sehr schlecht ist. Aber eigentlich, und ich habe das sehr interessant gefunden, also meine Familie kommt aus Bangladesch und Bangladesch war eine von den ersten Pilotländern. Und ich habe versucht, so lange jemanden zu finden, und alle meine Familie sieht nur die Vorteile. Und alle meine Freunde und alle denken in Bangladesch, denken, wow, das ist so cool. Vorher könnten so viele Leute keinen Zugang zu Internet haben. Und jetzt haben sie alle ein bisschen. Und sie denken, dass ein bisschen ist besser als gar nichts. Aber eigentlich, das soll nicht die Choice sein. Und für uns, das ist nicht ein Problem. Aber viele, viele Unternehmen und viele Regierungen und die internationale Entwicklungszusammenarbeit, Organisationen, sie von unseren Ländern, von Europa, von reichen Ländern, sie unterstützen diese Projekte in arme Länder. Und ja, für mich, das ist ein sehr schlechter Beispiel von Doppelmoral. Und nächste Experimente. Ich habe zum Beispiel bei Republic, ich habe eine sehr schöne Debatte gehabt mit jemand er war aus Frankreich, aber er wohnte in Senegal und er arbeitete für Orange. Und er dachte, das ist so cool, dass es gibt nicht so viel Datenschutzrecht in Senegal zum Beispiel. Also das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, neue Sachen zu probieren. Und ich dachte, nein, das Recht auf Privatsphäre ist ein Menschenrecht. Also das geht nicht so wirklich. Und sein Argument war, hey, wir können das machen, wir können etwas Neues probieren. Jetzt in Europa, es gibt alle diese Probleme und alle diese legale Dinge. Also wir können das nicht hier machen. Aber in Afrika gibt es alle diese Potenzial. Und leider ist das nicht, er ist nicht die Einzige von die internationale Entwicklungszusammenarbeit. Weil das ist sehr einfach zu sehen, die gute Potenzial. Aber man muss ein bisschen mehr technische Erkenntnisse haben, die schlechte zu verstehen, ich finde. Ein anderes total komisches Beispiel ist diese Project Loon von Google. Sie wollen mit großen Balloons Internet geben zu allen. Aber natürlich, sie fangen an mit Afrika und Asien, weil das ist einfacher, ein neues Projekt zu machen. Ein sehr, sehr schlechtes, würde ich sagen, Beispiel ist diese ferngesteuerte Verhütungsimplantate. Habe ich das jetzt? Und zum Beispiel in die Finger von einer Frau. Man kann für 16 Jahre Verhütungsimplantate rein in der Finger machen. Und dann, das ist ferngesteuerte. Und in Theorie, die Frau soll die Kontrolle haben. Aber das Leben funktioniert nicht immer wie so, leider. Und das ist sie sind noch in die Development-Phase von diesem Projekt, aber das ist unterstützt von die Gates Foundation. Und das, ich glaube, das hat von einem Startup in Boston angefangen. Und das hat ganz viel Potenzial. Für viele Frauen, die haben keinen Access, keinen Zugang zu Verhütungsdings oder Implantate oder alle, das könnte sehr viel helfen. Aber wenn man denkt in die schlechte, vielleicht die schlechte Konsequenz, man hat eine Frau mit, also man hat jemanden mit einem, also die hat Kontrolle über wie und wann eine Frau ein Baby haben könnte oder nicht. Und man muss nicht in dieselbe Ort sein. Und einmal, dass das rein ist, das ist sehr schwer rauszukommen. So, das ist ein bisschen Dystopian Science Fiction, würde ich sagen. Aber sie sind, ich glaube, in 3 Jahren oder so, und sie wollen das erst in Afrika versuchen. Weil die Frauen in Afrika braucht mehr, ja, sie haben ganz viel, wenig Wege zu erklären. Und dann, wie wir haben gesprochen schon, ein bisschen über biometrische Daten und Zustimmung. Also wenn man sieht auf die UNHCR, die Flüchtlinge, UN-Agency über biometrische Daten, sie sagen immer, ja, wir fragen und wir haben die informed consent von alle, die da sind. Aber auf ein paar News Articles habe ich gefunden, alle Syrians must be registered to get access to free healthcare and schooling. Also wenn man sagt, hey, kann ich dein Iris erkennen und dein Fingerabdruck haben? Und wenn du sagst, nein, du kriegst du darfst nicht in der Schule gehen. Nicht so fair, würde ich raten. Und dann ein anderes Zitat von einem Artikel. Ja, dass die Daten sind nicht nur für die Flüchtlingsregistrierung und so, aber auch für die Host Governments. Und das ist ein Beispiel von Malawi, ich glaube. Und sie sagen, dass die biometrische Daten, dass sie zusammen mit dieser, dass sie zusammen sind sehr wichtig für die Regierung, wo die Flüchtlingscamp ist. Also, und das, weil sie müssen eigentlich die Permission haben, vor dass sie können Flüchtlingscamp haben in ein Land. Und das ist auch ein schlimmes Beispiel, dass in die Türkei, wo viele Flüchtlinge kommt aus Syrien, dass die Database will also be used to identify those who have been involved in criminal activity. Aber was heißt denn criminal activity und für wem? Ist das für Assads Regierung? Ist das jemand, der will nicht mehr kämpfen für eine Seite und will eigentlich nur rausgehen? Und dann man sagt am Eingang von einem Flüchtlingscamp, wir brauchen deine biometrische Daten. Und man sagt, ich kann mir vorstellen, man sagt nichts und wir werden das geben zum Regierung. Weil, ja. Und dann, es gibt auch ein paar technische Fehler eigentlich. Also es gibt Mobile Health Projekten und das ist ein Beispiel von ein Projekt, wo a fifth of participants reported that someone else had inadvertently, also accidentally received their voice message, IVR, or SMS containing AIDS and HIV information. A fifth. Und in ein Land, wo es gibt ganz viel Stigma über HIV, das könnte sehr, 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 sehr gefährlich sein. Es ist ein bisschen fair, weil es ist oft mit Bevölkerungsgruppen, die haben gar keinen Zugang zu einem Krankenhaus oder zu einem Arzt oder so. Und dann man gibt ein Handy und man kann Advice oder Health Advice haben von einem Arzt in ein anderes Land und in ein reiches Land. Und das ist ein gutes internationales Entwicklungszusammenarbeitprojekt. Aber wenn es gibt so viele technische Fehler, wieso, das ist immer schwer. Und ich finde das eigentlich, ich habe mit ein paar Leuten, die arbeiten in diesem Projekt, gesprochen und die technische Erkenntnisse von Leuten, die fehlt total, von Leuten, die benutzen diese Maschine oder diese Computer oder diese Systeme. Und das macht mir ganz viel Angst. Also insgesamt, die Issues oder Bedenken für mich sind, alle diese Dinge. Zustimmung, dass man hat so ein großes Machtungleichgewicht, dass man kann, ich würde sagen, fast nie eine echte Zustimmung haben, wenn man ist so in ein schon in eine gefährdete Situation. Das Datenschutz, dass sie sagen, hey, in diesem Land gibt es kein Laws gegen etwas, also deswegen können wir das machen. Aber ja, wir würden das nie machen in unseren Ländern. Das ist auch ein Problem. Technisches Verständnis von die Flüchtlinge, also von die Leute, die sind in diese Projekten und die Leute, die arbeiten bei diesen Projekten. Und dann die technische Designprobleme, wie gesagt, gibt es ganz viele Fehler. Und das ist immer schwer, weil man will nie sagen, hey, mein Projekt hat ganz viele Fehler. Das ist immer schwer zu finden, diese Information. Und ich kann mir vorstellen, dass es gibt ganz, ganz viel mehr Beispiele von Projekten, die nicht so gut gearbeitet, nicht so gut funktioniert hat. Aber wie wird man das ausfinden, weil die Leute haben keine Stimmung zu sagen, hey, das funktioniert nicht. Oder sie haben keinen anderen Weg zu sagen, was machen sollen. Also wie sollte es weitergehen? Ich habe auf diese Slide gearbeitet, ich habe ein bisschen auf die Hacker-Ethik von der Chaos Computer Club geguckt und ganz viele Dinge von das, aber sie sind nicht rein in die internationale Entwicklungszusammenarbeit leider. Also verantwortlicher Umgang mit Daten. Und das ist ein Projekt, wo ResponsibleData.io ist ein Projekt von der Organisation, wo ich bin jetzt. Und wir versuchen, ein bisschen diese Konversation zu anfangen mit zum Beispiel diese internationale Entwicklungszusammenarbeit in Organisationen und auch in anderen Sektoren. Zum Beispiel mit Checklist oder mit ein kleiner Guide. Letztes Jahr, wir haben ein Buch geschrieben über wie man könnte Responsible Data haben in diesem Sektor. Und wir versuchen jetzt, das ein bisschen weiter zu gehen und ja, mit diesem Material ein bisschen zu benutzen eigentlich. Datensparsamkeit und Datenvermeidung, ich muss nicht so viel klären da. Ausbildung. Eigentlich die erste Argument von vielen Leuten ist, dass die Daten und Technologie hat nichts zu tun mit mir. Aber eigentlich ganz, ganz, ganz viele Leute, das hat viel zu tun mit fast allem in diesem Sektor. Also die erste Hürde ist wirklich, hey, du musst auf diese Probleme denken. Nicht nur, weil sie sagen immer, ja, wir haben einen Techie. Ja, er kümmert sich über das oder sie kümmert sich über das. Und ja, wie gesagt, man kann das nicht machen in einem großen Projekt. Und bessere Datenkenntnisse und technische Kenntnisse. Und das war die Projekt, wo ich war für die letzten 2 Jahre, School of Data. Und wir haben ja ganz viele Materialien, ganz viele Workshops gemacht mit Leuten, zu verbessern die Datenkenntnisse. Aber das ist immer ein langer Prozess und man muss wirklich Zeit haben, in die Arbeit zu machen. Oder man muss die Lust haben, zu Hause zu gehen und dann ein bisschen selbst zu lernen. Und ja, in vielen Organisationen, das ist immer ein Problem zu sagen, hey, das ist sehr, 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 sehr wichtig für eure Mitarbeiterinnen und ihr müsst ein bisschen Zeit geben oder investieren, dass sie haben Zeit und dass sie haben diese Möglichkeit zu lernen. Und dann eine Strategie von einer guten Freundin von mir ist Dystopian Theories of Change. Also am Anfang von einem Projekt in dieser Sektor, man muss oft denken, was ist meine Theory of Change? Wie kommt man zu meinem Ziel? Also kleine Schritte. Und man denkt immer, was die beste Situationen sind. Also diese Strategie ist, denken die schlimmste Dinge, das könnte passieren mit alle Dings, das du geplant hast. Und dann denk nur schlimmer, 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 schlimmer. Und dann vielleicht wirst du ein bisschen überlegen, hey, wenn das könnte theoretisch die Ende von meinem Projekt sein, vielleicht kann ich ein bisschen mehr für Sorgen machen über was mache ich und mit die Technologie und mit die Daten. Aber ja, es gibt viele Potenzial, aber nicht immer nur gute Potenzial, leider. Also Fazit. Was fehlt? Für mich, das ist wirklich über Verständnis zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. In dieser Situation, die Mitarbeiterin in Entwicklungszusammenarbeit hat nicht so viele technische Erkenntnisse. Und es gibt ganz viele Leute, die haben, wie euch, die haben ganz viele technische Erkenntnisse, aber die arbeiten nicht, die haben keine Möglichkeit zu sagen, hey, ich denke, das ist nicht eine gute Idee oder ja, und zum Beispiel in meinem Job, ich arbeite ganz viel zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen und ich finde das sehr interessant, aber auch sehr schwer manchmal, weil man muss ein bisschen offen sein zu anderen Perspektiven und dass jemand hat eine Idee und zum Beispiel in diese Sektor, es ist sehr, sehr einfach zu sagen, zu sehen und zu verstehen, was die gute Potenzial sind. Aber long term, die Potenzial sind ein bisschen mehr gefährlich. Und ja, das ist, ja, es ist immer schwer, aber ja, für mich, das ist die große Beantwortung. So, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war's.
Vielen, vielen Dank. Das war sehr interessant, sehr erhellend, wie das denn so in Wirklichkeit aussieht. Haben wir hier Fragen im Publikum?
Ja. Ich kann auch die Fragen auf Englisch stellen, wenn du willst.
Ja, ich hätte eine Frage. Weißt du, ob diese Flüchtlinge nur einen Ausweis bekommen, wenn sie ihre biometrischen Daten abgeben oder haben sie die Chance zu widersprechen und trotzdem Zugang zu Wasser und Medikamenten zu kriegen?
Also die UNHCR sagen, dass die haben immer diese Option. Aber ich habe auch ein paar Zitat gefunden, dass die sagen, dass man muss die biometrische Daten haben, wenn man will in eine Schule gehen. Also es ist nicht wirklich eine Option. Für mich das ist wirklich keine Option. Und auch, ich würde raten, dass wenn man sagt, wenn man ist in dieser Situation, schon so eine schlimme, schlechte Situation und man sagt, hey, du bist fast am Ende, fast in dein Ziel, aber ich muss erst diese kleine Ding, diese kleine Fingerabdruck nehmen. Niemand wird Nein sagen. Ja, und ich glaube, sie versuchen jetzt wirklich die biometrischen Daten zu haben von jedem Flüchtling. Aber ja, ich glaube, sie müssen sagen, dass alle hat die Option, Nein zu sagen. Aber ich weiß nicht, was das heißt.
Okay, danke.
Noch jemand eine Frage? Ja.
Mein Name ist Martin Emmer von der Freien Universität Berlin. Ich bin Mediennutzungsforscher und habe seit einiger Zeit auch ein paar so Projekte mit Partnern in Afrika und war da jetzt ein paar Mal und da ist mir relativ schnell aufgefallen, dass was Sie jetzt hier an diesem Datenbeispiel auch gezeigt haben, dass wahnsinnig viel von Dingen, die da passieren im Bereich von Entwicklung und digitalen Medien und so weiter, so von außen kommende Projekte sind. Ne? Die denkt man sich in Kalifornien und New York und Genf und so weiter aus und dann kommt man da an und ja. Wenn man da ist, dann merkt man auch, dass dort dass dort auch dann so eine die Leute dort sind dann schon richtig professionell im Umgang mit sowas. Ne? Die da kommen 10-mal im Jahr Leute, die mit super Konzepten kommen und einem Koffer voll Geld und dann macht man das mal. Aber das Interessantere ist ja eigentlich, und in dieser Entwicklungstheorie geht man ja auch ein bisschen stärker dazu über zu so partizipativen Ansätzen. Ja. Das Interessante wäre ja mal zu gucken, ob es denn vor Ort eigentlich Leute gibt und Interessen, die dazu führen, dass man dort selber mal Konzepte entwickelt, was man eigentlich machen kann und wie man selber die eigene Situation verbessern kann. Haben Sie da ein paar Beispiele, was es da vielleicht auch von so lokalen Initiativen gibt?
Ja, also ich glaube, ich hoffe und ich sehe auch, dass diese Participatory Development ist ein neuer Trend und es kommt mehr und mehr. Und jetzt viele Projekte versuchen zu sagen, hey, wir haben ein Konzept und dann wir gehen da und wir machen zum Beispiel eine Community Discussion vor, dass wir fangen wirklich mit etwas an. Und dass sie geben die Leute da eine Chance zu Feedback zu geben und eine Möglichkeit zu sagen, hey, das funktioniert nicht wieso hier, aber wir verstehen das nicht wieso. Und ja, also ich hoffe und ja, viele Organisationen sagen jetzt, dass das ist, wo sie wollen gehen. Aber das stimmt, dass besonders mit Technologie, weil wir haben, also in reichen Ländern, wir haben viel mehr Zugang als zu alle und ja, viel bessere Ausbildung und Zugang aufs Internet und so. Aber ja, mal schauen. Und auch zum Beispiel in viele Länder, viel arme Länder, jetzt gibt es viele, zum Beispiel in Kenia die iHub und ja, überall in Afrika gibt es Hubs und Labs und Sachen, wo man kann ein bisschen mehr in der Technologie-Aspekt arbeiten. Also hoffentlich kommen ein paar, ja, verändert die Struktur ein bisschen in die Zukunft.
Noch eine Frage? Gut, dann hätte ich noch eine. Und zwar, wie sieht denn das aus? Also du hast jetzt von Flüchtlingen und jetzt von den Hubs und so gesprochen. Wie sagst du das so insgesamt die Quote, dass die Leute überhaupt auch verstehen, wenn da biometrische Daten eingesammelt werden oder so eben, um sowas zu bekommen, dass sie überhaupt verstehen, was das für sie bedeutet? Oder ist das für die einfach, ja, ich mache das jetzt halt und keine Ahnung, was das heißt, was die Konsequenz sein könnte? Also
ich war seit langem nicht in einem Flüchtlingscamp und ich habe nie ein biometrisches Datendings gesehen, aber ich habe mit ein paar Leute gesprochen und gibt es ein paar ganz gute Arbeiten, Papers, akademische Papers in diesem Thema. Und sie sagen alle, dass man sagt nur, dass diese Dinge sind etwas für die Registration Process und man muss die halt machen und dann, ja, weil normalerweise oder manchmal die Leute hat nie einen Computer gesehen zum Beispiel oder ja, nicht immer, aber das ist auch schwer für uns zu vorstellen, weil ja, wenn man hat keine Idee, was die Internet ist, wenn jemand sagt, hey, gib dein Fingerabdruck, warum würde man Nein sagen? Das macht keinen Sinn. Und auch wenn das ist dieselbe Person oder dieselbe Organisation, die wird dich viel, viel, viel Hilfe geben. Kann mir vorstellen, dass man will nicht Nein sagen, man will nur alle haben, weil sie sind alle so in schwere Situation. Aber
das heißt, man merkt wirklich, wie die Leute sozusagen ja eigentlich irgendwo ausgenutzt werden in ihrer Hilflosigkeit, ja, und auch in der Situation, der sie einfach,
ja,
sind.
Ja, und ich finde das auch sehr interessant, dass viele Leute, die arbeiten in diesen Projekten, sagen sehr öffentlich, wir würden das nie machen in unseren Ländern, aber man kann das hier machen. Und das ist nicht, das ist kein Geheimnis. Und für manchmal ist das wie gesagt ein Potenzial, dass sie kann neue Sachen probieren. Aber ich finde das total schrecklich. Aber ja, stimmt, das ist nicht illegal. Aber ja, das heißt nicht necessarily, dass man soll das machen, würde ich sagen.
Gut, vielen Dank. Hat noch jemand eine Frage oder irgendetwas ergänzend zu sagen? Nein? Keiner rührt sich? Gut, dann nochmal herzlichen Dank für deinen Vortrag. Ja, nochmal einen herzlichen Applaus.
Danke.
Es war sehr spannend, sehr erhellend.
Dankeschön.
Für alle anderen, schön, dass ihr da wart bei uns. Nächsten Monat gibt es den nächsten, oder? Oh, ich weiß es gar nicht. Nächsten Monat ist Camp. Ich glaube, da fällt unser Datengarten aus im August. Aber auf dem Camp werden wir diverse Datengärten anbieten. Wer also da ist, kann uns ruhig dort besuchen. Im BER Village wird es da einige Vorträge geben. Ja, damit war's das. Und ihr seid alle gerne noch eingeladen, hier zu bleiben, noch ein bisschen zu diskutieren, euch zu unterhalten und vielleicht ein kühles Getränk zu euch zu nehmen. Dankeschön.